Ja. Also wer meinen Hut vermisst, ich habe meinen Hut heute Morgen nicht gefunden. Jetzt habe ich einen älteren Hut aufgezogen, aber jetzt ist er halt weiß. Also ich hoffe, Sie halten mich aus. Welche falschen Schuhe lasse ich mir immer wieder anziehen? Was haben wir uns im Leben alle schon anhören müssen? Ich war gerade so mit einer ganz goldigen jungen Frau gesessen, die da ihr Baby dabei hat. Und ich habe so dran gedacht, wenn ich wieder ein Baby hatte, wie die Leute sich da so mitfreuten beim ersten und beim zweiten, ein Pärchen. Beim dritten wurde es dann schon vorsichtiger, ob man so weitermachen wollte. Die Abstände seien etwas zu kurz. Und beim vierten kamen die nächsten paar Schuhe, die wir angezogen bekamen, wo ein lieber Freund mich fragte, ob er mal mit meinem Mann reden solle. Und manchmal ist es gut, wenn Gott ein Mundwerk gegeben hat, dass es in sich hat. Ich habe ihn jedenfalls, habe ich ihm angeboten, dass er mit mir reden könnte, statt mit meinem Mann. Das wollte er dann doch nicht. Aber so, ab dem fünften Kind ist dann der Ruf ruiniert und man lebt gänzlich ungeniert. Nein, es ist immer noch, wenn man ins Krankenhaus kam, die Hebamme sagte, oh Gott, sind Sie schon wieder da. Welche Schuhe bekommt man da angezogen? Asozial. Stimmt was nicht bei denen? Sollte man mal beibringen, wie Geburtenplanung geht? Ganz interessant, was Menschen von uns erwarten, wie wir sein sollen. Wir bekommen ständig Schuhe angezogen und können in ihnen nicht laufen, weil die Schuhe oft nicht zu uns passen. Es fängt ja ganz harmlos an. Ich bin ja Gott dankbar, dass wir nicht mit Schuhen an den Füßen schon geboren werden. Ich hatte nämlich 7 Steißgeburten. Da wären dann zuerst die Schuhe rausgekommen. Es ist also schon etwas mit den Schuhen. Die ersten Schuhe, die wir angezogen bekommen, die sind noch weich. Wir werden getragen. Trotzdem, waren es Willkommensschuhe? Oder weil da halt ein Baby kam, hat man es genommen und hoffentlich nicht abgetrieben? Was sind unsere ersten Erinnerungen, wenn wir an unser Baby-Dasein denken, was uns später darüber gesagt wurde? Etwa Folgendes, was gerade Frauen mir manchmal sagen. Dich haben wir nicht gewollt, aber genommen haben wir dich dann doch. Ist das nicht wundervoll? Man hat uns dann genommen. Wie war unser Empfang auf dieser Welt? Große Freude oder Scham oder Verzweiflung? Oder Krankheit oder am Ende und nicht mehr gekonnt, wie bei einem meiner Kinder, wo ich eine Viruspneumonie bekam und einfach hilflos im Bett lag und nicht wusste, ob ich es überstehen würde und mich fragte, wird mein Mann dann wieder mal heiraten, damit die Kinder beisammen bleiben können? Welche Momente in unserem Leben, wenn wir an Baby-Dasein denken? Und dann wurden wir größer. Und es ist so wundervoll, wenn wir klein sind, dürfen wir noch schreien und meist kommt jemand. Wenn wir älter werden, sollten wir bitte nicht mehr schreien, dann kommt auch keiner. Aber wenn wir schreien, kommt einer und schimpft und sagt, warum wir uns so benehmen. Es ändert sich manches. Kleinkinder haben das Recht zu schreien, eine andere Sprache haben sie nicht. Aber manchmal kommen wir aus dieser Schreiphase gar nicht heraus, weil wir merken, wenn wir still sind, tut sich nichts. Eins meiner Kinder hat mal gesagt, wenn ich so leise mit dir rede, nimmst du ja manchmal gar nicht wahr, dass ich mit dir rede. Und ich erlebe es an der Tochter, die jetzt mit ihrem kleinen Kind im Haus wohnt, die neulich zu mir sagte, die kleine Maus, meine Mama hört mir ja gar nicht zu. Warum hört ihr nicht zu? Weil dieser kleine Mensch unentwegt babbelt, wie viele Frauen das den ganzen Tag tun, indem sie dauernd wieder etwas verarbeiten beim Reden. Wir Frauen verarbeiten eben beim Reden, nur der hört, kann oft nicht folgen. Aber das ist ja dann dessen Problem. Also diese Kleinkinder haben es in sich und wir finden sie in der Regel süß, solange es nicht Schreikinder sind, die die Nacht durchmachen. Und wie hatte ich mich auf unser erstes Kind gefreut, denn ich hatte ja meinem Mann gesagt, dass ich 12 will. Er wollte nur ein oder zwei. Und dann bekamen wir gar nicht gleich welche. Und als eins kam, hatte das Kind so viel geschrien. Es war eine sehr schwere Geburt über 3 Tage. Das Kind hatte natürlich auch viele Wehen gehabt. Nicht nur ich, sondern auch dieses Kind. Und wenn ich dann nachts gestillt habe, war ich manchmal so groggy, dass ich so in meinem Herzen sagte, Herr, wenn du denkst, dass Frauen die Kinder kriegen müssen, dann hättest du dem Mann doch die Brüste anwachsen lassen. Ganz interessant, ich hatte mich auf alles gefreut, aber wenn es dann anstrengend wird, sehen die Schuhe immer ein bisschen anders aus, als wenn sie so einfach im Bett liegen und schlafen. Welche Schuhe haben wir alle selbst noch mitbekommen? Als Kleinkinder durften wir hinfallen. Man hat uns liebevoll aufgehoben. Als wir dann laufen konnten, hat man schon gesagt, pass doch ein bisschen auf, wo du hinläufst, dass du nicht immer gleich hinfällst. Guck doch! Es ändern sich also die Zeiten mit unserem Größerwerden. Wir kriegen mit unseren immer größeren Schuhen immer mehr Anforderungen. Vielleicht waren sie im Kindergarten, vielleicht waren sie ein braves Kind. Das ist für Eltern immer wunderbar. Wenn das erste Kind so liebevoll und brav ist, da meinen nämlich die Eltern noch, es liegt an ihrer Erziehung. Deshalb muss man immer ein zweites Kind abwarten, um dann zu sehen, dass da die Eigenschaften des Partners und seiner Familie durchkommen. Also wir ziehen uns ständig Schuhe an und aus und haben immer wieder Vorstellungen, wo diese Schuhe nun gerade herkommen könnten und machen da unsere Entdeckungen. Aber schließlich kommen wir in die Schule. Und es ist doch ganz interessant, wenn so diese Schulzeit anfängt, was wir da an Schuhen angezogen bekommen. Was Menschen über uns denken, plötzlich ist Leistung gefragt. Plötzlich wird etwas von uns erwartet. Wir werden eingestuft. Wir wurden in der Schule immer erst mal so ein bisschen als asozial eingestuft. Und Preis sei Gott, dass die Intelligenz meines Mannes doch kräftig durchgeschlagen hat und dass die Kinder was zu beweisen hatten. Aber was ist es? Nach was werden wir gemessen mit den Schuhen, die man uns anzieht? Nach was wurden Sie bemessen? Wo wurden Sie eingeordnet schuhmäßig? Da erzählt mir so ein Mensch, der sagt, ich kam in die Schule. Unsere Eltern sind so ein bisschen schwierig und werden auch oft falsch eingestuft. Mein Bruder war schon da, dann kam ich dazu und als ich fröhlich meinen Namen sagte, diesem Grundschullehrer, der uns nun mit uns lernen sollte und unser Lehrer war, da sagte der, oh Gott, hast du denn noch Geschwister in den anderen Klassen? Ja, ja, erzählte der mir. Und da sagte der Lehrer, oh, jetzt haben wir noch so einen Dummkopf in der Schule. Wir merken was, da bekommen wir Schuhe angezogen, weil Leute Vorstellungen haben. Wenn wir unsere Namen sagen, werden wir mit etwas verbunden. Schön, wenn es gute Verbindungen sind. Aber immer wieder kommen neue Schuhe, die uns angezogen werden. Da geht es dann um Intelligenz und Schule. Und als wäre das Leben allein. Wir sind Menschen. Gott prüft uns nicht auf Intelligenz. Und ich frage mich, wenn Sie befreundet sind, fragen Sie sich, wie intelligent Ihre Freundin ist? Geht es dann nicht viel mehr um Herz? Geht es dann nicht darum, ob ein Mensch Mitgefühl hat, ob er zuhören kann, ob er mitleiden kann? Sind es nicht Dinge für unser Leben? Sind es nicht Schuhe, die wir in unserer Gesellschaft noch viel mehr bräuchten, als Doktortitel. Die dürfen gerne welche haben. Aber das ist nicht das Wichtigste. Unser ganzer Mensch ist doch gefragt. Welche Schuhe ziehen wir uns doch an? Wie vergleichen wir uns doch dauernd? Ja, dann sind wir in der Grundschule und dann kommen wir in die Teenager-Zeitschuhe. Und wie kann die aussehen? Eine unserer Töchter, wir haben übrigens 6 davon, die, von denen mein Mann meint, dass sie mir alle sehr ähnlich seien. Und da wir heiraten, was uns fehlt, habe ich einen durchdachten, großen, intelligenten Mann. Und er hat eine sehr lebhafte, laute, anstrengende Frau. Und solche Töchter haben wir auch. Und ich weiß, dass wir mal in der Küche standen, wir zwei, er und ich, und unsere Töchter haben gerade sich kräftig behandelt mit Worten. Und er meinte, er hat den Eindruck, wir seien gerade in einem Irrenhaus angekommen. Ich bin Gott dankbar, dass man aus solchen Schuhen auch hinauswächst und dass sie jetzt alle in einem älteren Alter angekommen sind. Aber das ist eine Tochter, die hat nun ein bisschen größere Füße gekriegt und zwar sehr schnell, sehr groß. Und da war ich mal wieder mit ihr einkaufen und wir waren da in so einem Zentrum und ich freute mich irgendwann, dass sie was gefunden hat, weil es immer ein bisschen schwierig war. Aber schon beim Rauslaufen sagte ich so, ah gut, läufst du nicht drin. Aber sie sagt, ach, das läuft sich ein, die sind jetzt wirklich neu, ich habe sie ja gleich angelassen. Das wird schon. Aber da wurde gar nichts. Die lief da drinnen unmöglich rum in den Schuhen. Und ich sagte schließlich, du, mit den Schuhen stimmt irgendwas nicht. Und was sagt sie, Mama? Da stimmt wirklich was nicht. Weißt du, in der Größe gibt es einfach nichts Gescheites. Da habe ich eine Größe kleiner genommen und dachte, das wird schon. Aber es wird jetzt doch nichts. Also, es tut einfach nur alles weh nach einer bestimmten Zeit. Aber es war alles zu spät. Die waren gebraucht und gekauft. Und jetzt standen sie daheim im Schuhschrank. Vielleicht sollten wir öfter uns mal Gedanken machen, ob wir wirklich die Schuhe tragen müssen, die wir uns vielleicht auch selbst manchmal angezogen haben. Die Schuhe, die nicht nur andere angezogen haben, sondern wo wir mitgemacht haben, aus welchem Grund auch immer, wo wir Dinge uns haben anziehen lassen und vielleicht kommen Sie heute sogar drauf, welche Schuhe Sie aus Ihrem Schuhschrank mal aussortieren sollten. Was dran wäre, dass die nicht mehr da drinnen zu stehen haben. Wir haben auch Töchter, die ganz cool sind. Da ist eine, die Bäcker geworden ist. Wir haben auch eine mit Doktortitel, natürlich. Alle Sorten gibt es bei uns. Aber gerade die, das ist unser fröhlichstes Kind. Die hat eine Zeit in einem anderen Beruf gearbeitet, als sie dann in ihrem nicht weitermachen konnte, weil der Bäcker da zumachte oder was damals war. Und da war sie in einem Kaufhaus und hat dort in der Toilette eine Zeit lang gearbeitet, weil sie nichts anderes gekriegt hat. Und sie sagte, arbeitslos, da mache ich gar nichts, kommt für mich nicht in Frage. Egal, was ich kriege, Geld stinkt nicht. Und da kam sie auch mal wieder nach Hause und ich sagte, wie geht's dir denn in diesem Betrieb? Ach, sagt sie, schon gewöhnungsbedürftig, wie man da einsortiert wird, wenn die Leute in die Toilette kommen, ist man so, hol mir mal und da fehlt's Klopapier und blablabla. Und sie sagt also schon, es ist ein interessanter Beruf. Aber am interessantesten ist, wenn ich morgens reingehe und die Kassiererinnen sitzen da und ich gehe durch und das ist so ein lustiger Typ. Ich habe sie gerade in Amerika wieder erlebt. Und dann sagt sie, guten Morgen allerseits. Und sie sagt, dann gucken die weg. Mit sowas wie mir hat man ja nichts zu tun. Dann habe ich gesagt, wie gehst du denn damit um? Kannst du? Sagt sie, poh. Mama, die wissen einfach nicht, wer ich bin. Und das möchte ich heute hineinrufen. Wissen Sie, wer Sie sind? Von wem wissen Sie, wer Sie sind? Welche Schuhe kleben da an Ihren Füßen? Wo sind Sie selbst vielleicht Wege gegangen, wo noch Schmutz an ihnen klebt, den sie einfach nicht loswerden. Wo haben andere Menschen in ihrem Leben Verletzungen geschaffen, mit denen sie bis heute nicht leben können, weil sie immer noch an ihren Schuhen kleben. Und Schuhe sind ja das, in was wir laufen. Schuhe haben uns zu Orten getragen, die falsch und richtig waren. Schuhe haben uns bis ins Bett begleitet oder kurz vorher wenigstens. Schuhe sind etwas, die immer durch unser Leben mitgegangen sind und uns geprägt haben. Gerade da in Amerika war es auch, dass ich mit einer jüngeren Frau sprach und sie sagte, ich bin wohl heute verheiratet. Aber wenn ich zurückdenke, so jetzt an meine Teenagerjahre, das geht mir bis heute nach. Da hatte ich einen Freund, den ich total gerne mochte und er mich auch. Der hat dann meine Freundin geheiratet. Dann hatte ich einen anderen und wieder, das war so die Liebe meines Lebens. Der hat meine andere Freundin geheiratet. Und sie sagt, es steckt immer noch in mir drin. Ich bin heute verheiratet, ich habe einen guten Mann. Aber dieses Gefühl, ich bin zweimal nicht gewählt worden, obwohl ich gewählt habe. Das steckt etwas in uns drin. Bin ich nicht gut genug? Bin ich nicht schön genug? Bin ich nicht schlank genug? Ein riesiges Problem im Moment bei Teenagern mit Magersucht, die immer mehr zunimmt, sein wollen wie diese Barbie-Puppe, die ja völlig krank ist. Die Beine sind auch zu lang geraten und sonst stimmt auch einiges nicht ganz an dieser Puppe. Aber die Kinder tragen sie in den Händen, da wächst ein Vergleich, ein innerer, ein Schuhvergleich. Ich möchte sein wie, ich möchte aussehen wie, ich möchte können, was der andere kann. Und was wächst damit? Oftmals auch nicht nur Unzufriedenheit über uns selbst, aber die genügt eigentlich. Wir schauen im Spiegel im Grunde unsere Schuhe an. Wir schauen uns an, habe ich die Schuhgröße, die von mir gewünscht wird? Habe ich die Figur, die von unserer Gesellschaft gewünscht wird, um angenommen zu sein? Um was dreht sich's denn? Heute Morgen Leute getroffen, die ich gerne mag. Umarmt. Ja, ich habe zugenommen. Och, ich auch. Also, welche Schuhe tragen wir denn? Vergleichsschuhe, die uns nichts angehen. Gott hatte Originale gemacht. Und wie viele Menschen waren schon froh um ein paar Gramm Fett, das sie bei einer schweren Krankheit verloren und vielleicht ohne das nicht überlebt hätten. Ganz interessant, welcher Vergleich. Im Mittelalter hätte ich auch zu wenig noch, obwohl ich genug habe. Das ist ganz interessant. Wir lassen uns messen. Wir lassen uns unsere Schuhgröße messen, ohne zu spüren, wer wir sind. Wissen wir, wer wir sind? Wissen Sie, dass neben Ihnen ein Geschöpf sitzt, das es nur einmal auf der Welt gibt, so wie Sie auch? Bitte geben Sie das mal weiter und sagen Sie Ihrer Nachbarin, du bist etwas Besonderes. Also bitte, hier. Gewollt, geliebt, etwas Besonderes. Ich musste das für mich begreifen. Und jeder von uns darf heute diese Schuhe ausziehen, dass er nicht gewollt ist, dass sie nicht gewollt sein sollten. Einer unserer Jungs kam nach Haus, redete nicht viel. Unsere Jungs reden alle nicht viel. Man übernimmt das vom Vater. Nicht alle, aber ganz interessant. Also ich bin immer wieder platt, was sich da alles wiederholt. Und der redete dann fast nichts mehr. Da war er vielleicht 11 oder 12 und ich sagte, da war doch irgendwas. Nix, Kennen Sie das? Nix war immer was. Nix heißt immer ist was los. Da muss man dann Würmer ziehen und versuchen, was zu kriegen. Und schließlich kam es aus ihm heraus mit großem Schmerz. Mama, Mama, stimmt das? Bin ich ein Kondomabrutscher? Ich hätte im ersten Moment fast gelacht, weil es ja irgendwo auch noch lustig ist. Aber nachdem er so voller Schmerz das sagte, sag ich, wie kommst du denn auf solch eine Idee? Merkst du nicht, dass das Vorsatz war? Also ganz dumm sind wir ja auch nicht. Und dann sagte er, aber Mama, weißt du, in der Schule mussten wir sagen, wie viele Geschwister wir haben. Und es ist ja wirklich dann peinlich. Eine unserer Töchter hat sich immer geholfen. Die hat immer gesagt, ich habe noch 5 Schwestern. Und wenn die anderen sagen, wow, ist das toll, dann habe ich gesagt, und 5 Brüder. Aber wenn die Leute sagen, was, 5 Schwestern, 5? Dann habe ich die Brüder verschwiegen. Naja, also wir merken, man muss nicht immer unseren ganzen Schuhschrank vorstellen, wenn wir etwas gefragt werden. Auch das ist ein Teil von Weisheit im Leben, dass wir dem anderen nicht alle unsere Grenzen sagen müssen. Und Sie haben es auch gemerkt, als da die Nina anfing zu schwärmen von mir, das wurde mir richtig peinlich. Dabei habe ich mich drüber gefreut. Verstehen Sie? So ist es doch bei uns. Ich habe mich gefreut und trotzdem war es mir peinlich. Wenn man einem Mann sagt, wie toll er ist, dann sagt er, ja, und dann habe ich noch das Studium gemacht und da bin ich Vorsitzender. Es ist ganz interessant und es stimmt auch alles. Wieso müssen wir uns immer klein machen? Was stimmt bei uns nicht? Dass wir nicht lernen, ja, danke zu sagen, wenn uns jemand ein paar schöne Schuhe anzieht. Die anderen lassen wir uns immer freiwillig anziehen und können nicht drin laufen. Ich denke immer wieder an liebe Mama. Meine liebe Mama, sie wurde dieses Jahr 101 und ist in die Ewigkeit gegangen. Letztes Jahr wurde sie schon 101. Jetzt wird sie bald 102 werden. Und sie liebte immer wunderschöne Schuhe und konnte sie nie wirklich tragen. Und es tat ihr richtig leid. Und wenn ich mal wieder kam und neue Schuhe anhatte, hat sie immer gesagt, hast du deine Pariser Stiefelchen wieder an? Weil für sie alle Schuhe einfach so was Besonderes waren. Und sie hatte auch die Gabe immer, die Dinge, die sie anzog, dass die immer zusammenpassten. Wenn sie bei mir war, habe ich immer gesagt, Mama, für dich müsste man wirklich Modezeitschriften machen für Leute über 100. Und da lachte sie auch immer, sagte, ach Kind, den Rock habe ich mir vor 30 Jahren selbst genäht und die Bluse stammt von anno dazumal. Dann habe ich gesagt, Mutti, das geht gar nicht, du machst es immer klein. Wenn ich dir ein Kompliment sage, sag doch bitte Danke. Als sie das nächste Mal kam, hat sie wieder, ich habe mich gefreut und ich sagte, und Danke. Und ich glaube, das ist etwas, dass wir uns, wenn wir etwas Schönes erleben, wenn uns jemand schöne Schuhe anzieht und etwas Gutes sagt, dass wir lernen, Danke dafür zu sagen und nicht sofort wiederholen, wie billig die waren und im Ausverkauf gekauft und ein Schnäppchen und dass das gar nicht viel war, weil man ja eh nicht viel hat und noch was weiß ich noch alles. Statt uns zu freuen, was sind wir bescheuert, oder? Welche Schuhe lasse ich mir anziehen? Es werden uns viele Schuhe angezogen. In manche gerät man hinein, ohne es zu wollen. Ich denke an die vielen jungen Menschen, die mir ihr Herz schon ausgeschüttet haben, weil sie in falschen Momenten falsche Entscheidungen getroffen haben und weil sie mit diesen Schuhen dann laufen mussten. Momente, die spontan waren, wo man falsche Entscheidungen getroffen hat. Freundschaften, die man geknüpft hat, wo Liebe und Triebe verwechselt wurden beim Jungen. Wo der Junge vielleicht gesagt hat, wenn du mich wirklich liebst, dann können wir jetzt auch schon miteinander ein bisschen leben und manches so schon ausprobieren, was möglich war. Wie viele Herzen wurden zerbrochen. Ich denke besonders an eine junge Frau, die mir sagte, sie hat mit ihrer Lieblingsband war sie an einem Wochenende unterwegs, also eine Lieblingsband, die sie hatte, und da waren lauter Fans und Zeltstadt, und sie war so begeistert, war immer in der vorderen Reihe, um mitzuklatschen und mitzumachen. Und dann sagte sie und Ruth, und es gab Abendessen im großen Zelt, ich war noch nicht dort, und plötzlich kommt mein Lieblingssänger da rein in mein Zelt und sagt, gell, du magst mich. Und ich habe gesagt, ja, ich finde dich toll. Und dann sagte er, wir sind doch jetzt so gerade so schön allein, weißt du was, lass uns doch ein schönes Spielchen miteinander machen. Zieh dich aus. Sie sagte, bist du verrückt, ich habe sowas noch nie gemacht und ich will das auch nicht. Und er sagt, du bist wohl vom Dorf. Sei kein Frosch, ich glaube, dir muss man mal zeigen, wie alles geht, du hast ja noch nie richtig geliebt. Und sie sagt, und irgendwann habe ich mich wie blind ausgezogen, der war bei mir. Und am nächsten Tag, ging aus meinem Zelt dann raus, hat mich am nächsten Tag nicht mehr angeschaut. Und sie sagte, und mein Herz war zerbrochen. Und mein Herz ist immer noch zerbrochen. Ich fühle mich benutzt, ich fühle mich missbraucht, ich fühle mich auch selbst schuldig. Ich frage mich, wieso hatte ich nicht genug Stand, um dem zu widerstehen, was ich überhaupt nicht wollte? Wieso hat der mein Leben ruiniert? Merken Sie, wir laufen in Schuhen weiter, die wir gar nicht haben wollten und die plötzlich mit in unseren Schuhen gehen, mit denen wir im Leben unterwegs sind, die wir im Grunde mittragen. Und es geht ja immer weiter mit diesen Schuhen, dass eine Sehnsucht dann den richtigen Partner zu finden, Hochzeitsschuhe zu tragen. Dann heiratet die eine Freundin und die nächste Freundin und die übernächste Freundin und noch eine Freundin. Und eine liebe jüngere Freundin von mir war mal bei mir und sagte, Ruth, ich wollte immer eine Familie und ich glaube an Gott. Und ich habe auch gedacht, Gott meint es gut mit mir. Aber ich habe bis heute noch nicht den richtigen Mann gefunden. Und ich hätte auch gern Kinder. Und jetzt werde ich immer älter. Was soll ich denn machen? Ich habe gesagt, das klingt für dich vielleicht komisch. Aber mach das Beste aus dem, wo du jetzt bist. Wenn du Kinder hast, da geht's los mit Geschrei und mit anderen Sachen. Und wenn du einen Partner hast, das ist ganz wunderbar. Aber ich sag dir aus Erfahrung, Ehe ist auch anstrengend. Ach, da nicken ein paar, die scheinen verheiratet zu sein. Also jedenfalls hat sie mir dann vorgeschwärmt, was dann alles gut wird. Und alles ist toll. Und sie hat zwar jetzt als Lehrerin Kinder und es ist wunderbar, aber das Beste fehlt noch. Fehlt bei uns auch manchmal das Beste, verheiratet oder nicht, Kinder oder nicht. Das sind Dinge in unserem Leben, da bleiben mir immer Schuhe offen im Schuhladen, die da stehen und die wir gerne hätten und angucken und die Scheibe ist dazwischen. Und dann war Gott so gnädig, sie fand ihren Mann, juhu, und sie hat geheiratet, juhu. Und dann wurde sie gar nicht gleich schwanger und dann rief sie an, Ruth, und jetzt sind wir verheiratet. Und weißt du, so einfach ist es auch nicht und mein Mann versteht mich gar nicht immer. Dann sage ich, ja, dann bist du echt verheiratet. Dann haben wir halt auch so ein bisschen geredet über die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau. Und ich habe ihr gesagt, das ist wie mit den Schuhen. Ich habe gesagt, zuerst hat man Babyschuhe an, findet alles knuddelig. Und irgendwann kommt man dann in den Kindergarten. Und dann erzählte ich ihr, wie nach 6 Jahren unserer eigenen Ehe, das war also anno dazu mal, eine Bekannte da war, durch die wir dann in die Eheberatungsarbeit auch gekommen sind. Und die sagte zu mir, als sie auch klagte, dass mein Mann mich manchmal nicht versteht und wie schwierig das ist, sagt sie, sie war Amerikanerin, Ruth, wie lange seid ihr verheiratet? Ich habe gesagt, schon 6 Jahre mal 365 Tage. Er versteht manches immer noch nicht. Dann sagt sie, Ruth, es geht jetzt erst los. Du kommst jetzt vom Kindergarten in die Schule. Ja, wunderbar. Aber ich sage Ihnen, ich habe immer noch denselben Typ am Bändel seit 52 Jahren und ich liebe den Kerl. Und glauben Sie ja nicht, dass der heute das spricht, was ich hören will. Das macht er immer noch nicht. Aber da ist etwas, wo man dazulernen kann. Und so ist es mit unseren Schuhen, mit dem Wachsen der Schuhen. Schuhe muss auch ein innerer Prozess beginnen. Aber apropos dieser Lehrerin, da wollen Sie bestimmt das Ende noch hören. Die bekam dann ein Kind und sehr schnell danach bekam sie noch Zwillinge. Und dann rief sie eines Tages an und sagte, Ruth, ich möchte jetzt wieder Lehrerin in der Schule sein. Und abends dann irgendwann fertig sein. Interessant, wie unser Schuhwechsel so schnell vor sich geht, wenn manche Schuhe, die wir tragen müssen, weil Entscheidungen gefallen sind, uns nicht mehr so gut passen. Wir müssen also in diesem Schuhregal aussortieren, was machen wir mit unseren Schuhen. Manche Schuhe werden wir weiter tragen müssen und in ihnen laufen lernen. Ich weiß nicht, ob Sie schon was mit Knien und Hüften hatten, aber manchmal kann man dann in Schuhen nicht mehr gut laufen und man bekommt Einlagen drin und dann fühlt sich das gar nicht gut an, aber der Fuß kommt wieder in eine Ordnung, wo er wieder gut laufen kann. Manche Schuhe müssen wir weitertragen. Es gibt welche, die wir auch aussortieren sollten. Und da müssen wir genau schauen, was sortieren wir aus. Und das will ich mit Ihnen zusammen jetzt mal so ein bisschen üben. Das sind Dinge in unserer Vergangenheit, das sind Schuhe, die wollen wir gar nicht mehr haben. Sie stehen immer noch in unserem Schuhschrank und dieser Schuhschrank ist hier oben drin. Und was macht dieser Schuhschrank? Er serviert uns, wann immer wir irgendetwas erleben, was mit ein paar Schuhen, die schon im Schrank von anno dazumal sind, immer noch vorhanden ist. Auf einmal wird es verstärkt. Eine Verletzung, die wir erlebt haben. Eine Zurückweisung, das Gefühl, nicht angenommen zu sein, das Gefühl, überflüssig zu sein, das Gefühl, nicht genug zu sein. Und kaum kommt etwas Ähnliches, vermischt sich dieser Schuh und hängt sich an unsere Füße. Und da ist etwas, wo wir aktiv werden sollen, wo wir lernen dürfen, diesen Schuh lass ich mir nicht mehr anziehen. Irgendjemand sagt zu mir vielleicht noch sehr gutmütig, du siehst ja sehr gut aus, aber du könntest mal so ein bisschen an deinem Bauch arbeiten. Weißt du, der steht so raus. Neulich sagte mir auch jemand, du siehst so wie im 5. Monat oder noch mehr aus. Ich habe gesagt, vielen Dank, aber das habe ich hinter mir. Der Bauch ist leer, das ist jetzt mein Fett. Aber und ich habe neulich auch gedacht, Gott hat mir so viele Kinder geschenkt, ich muss den Bauch jetzt einfach mit Würde als mein Fett tragen. Das Gummi ist einfach ausgeleiert. Und das sind so Dinge, wir lassen uns da, ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Jeder hat so seine eigene Geschichte. Das sind Dinge, die haften uns an und nur wenn etwas Entferntes kommt, mischt es sich mit diesen alten Schuhen, die uns nicht mehr gehören. Und wann immer es kommt, dürfen wir es innerlich aussehen. Das hat kein Recht mehr über mein Leben. Ich gehe zurück zu dieser jungen Frau, die missbraucht worden war und die nun doppelt litt. Zum einen unter dem Gefühl, was dieser junge Mann mit ihr gemacht hatte, zum anderen mit einer tiefen Wut über sich selbst, dass sie nicht anders gehandelt hatte. Und das kennen wir doch alle auch von anderen Situationen. Eine Wut, warum habe ich da nicht anders entschieden? Oder auch eine Wut, warum habe ich das mit mir machen lassen? Ganz andere Dinge im Geschäft, da ich dauernd gemobbt wurde. Wieso bin ich so lange in der Situation geblieben? Oder auch in meiner eigenen Ehe und ich bitte Sie überhaupt nicht, jetzt auszusteigen und zu sagen, jetzt ziehe ich mal andere Schuhe an. Das kann ein riesiger Irrtum sein, wie mir neulich eine Frau sagte, Frau Heil, ich bin das zweite Mal verheiratet. Aber wenn ich damals gewusst hätte, dass anscheinend alle Männer sich so verändern, wenn sie verheiratet sind, hätte ich gar nicht mich scheiden lassen brauchen. Das ist ja auch eine interessante Feststellung, die man da treffen kann. Das bedeutet auch, dass wir lernen müssen, in Weisheit zu reagieren. Vielleicht heißt es manchmal, dass wir uns wirklich beraten lassen sollten. Nur halt nicht mit so einem Typ, der heute der armen Frau die falschen Schuhe angedreht hat. Wo wir wirklich mal Rat suchen sollten. Und wir merken auch bei uns, wenn Leute kommen zur Beratung, kommen meist die Frauen zuerst. Denn die Männer haben ja keine Krise, nur wir haben eine. Und manchmal kommen die Männer beim zweiten und dritten Mal. Einer kam beim dritten Mal mit und sagte, er käme aber nicht mit rein. Er wollte sich nur so bedanken, seine Frau hätte sich so gut verändert. Aber ich habe ihm dann Kaffee angeboten und dann... Das war sehr schön. Aber ich will die Männer auch nicht schlecht machen. Ich möchte nur sagen, dass wir manche Dinge einfach an uns wirken lassen, negative Dinge, die wir bereitwillig schlucken. Ich habe mit dieser jungen Frau gesprochen damals, eigentlich noch ein bisschen älterer Teenager. Und ich habe gesagt, was machen wir mit dieser Situation an deinen, die jetzt an deinen Füßen klebt. Und es ist mir dieser alte, neue Gott eingefallen, der uns durch Jesus sagt, ich mache alles neu. Was diese junge Frau so bedrückte, sie sagte, das ist zwar heute nicht mehr in, aber ich wollte wirklich auf den richtigen Mann warten. Und das ist jetzt auch noch genommen. Und ich sagte, wenn Gott ein Herz reinigt, ist das wichtiger. Und ich konnte ihr zusprechen, dass Gott das hinwegnimmt und ihr ein neues Kleid gibt. Ich weiß nicht, wo irgendwelche Schuld sie anklagt. Ich höre eine Menge auf meinen Reisen. Eine ältere Dame kam zu mir und mit älter meine ich, dass sie noch älter war als ich. Und sie kam so zu mir her und sagte, Frau Heil, ich sage Ihnen was, was überhaupt kein Mensch wissen darf und keiner weiß und mein Mann auch nicht. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie in ihrer Ehe so gelitten hat, dass da kein Kompliment mehr kam und keine wirklich liebenswerten Worte und dass sie furchtbar gelitten hat. Aber der Briefträger war immer so freundlich, also fast wie so ein Groschenroman. Der war immer so nett und hat sie immer so nett gegrüßt und immer hat er was Gutes zu ihr gesagt. Und sie sagt, im Lauf der Monate ist da eine Zuneigung entstanden und irgendwann war ich mit dem Mann im Bett. Zwar nur einmal und nie wieder, weil ich dachte, bin ich verrückt. Aber das eine Mal reicht, dass ich über all die vielen, vielen Jahre, ich glaube, es waren Jahrzehnte, darunter gelitten habe, weil ich es nicht mehr los wurde, weil ich mich schämte, am meisten vor mir selbst. Ich danke Gott, dass er ein Gott ist, den wir bringen dürfen, wo wir merken, da ist etwas fehlgelaufen in meinem Leben. Ich kann es ihm geben. Und er sagt nicht, naja, ich habe sowieso schon gewusst. Schön, dass du es jetzt mal sagst. Nein, er sagt, gib es mir. Meinst du, ich bin aus Freude am Kreuz gestorben? Ich bin gekommen, dass du wieder Leben hast, dass du frei wirst. Dass du spürst, ich bin da in deinem Leben. Dass du spürst, ich nehme diese Scham von dir weg. Ich nehme diesen Schmerz von dir weg. Und das heißt nicht, dass er nicht mehr auftaucht. Aber er darf schwächer werden. Denn jedes Mal, wenn er zurückkommt, darf man ihm sagen, ich habe ihn dem Mann am Kreuz gegeben und er hat mir vergeben. Wie gehe ich damit um, wenn ich in einer Situation stehe, wo es ständig schwierig ist? Ich denke jetzt an eine andere Frau, die einfach in der Situation fast umkam. Ihr Mann hat sich ständig kritisiert. Sie waren nun einige Jahre verheiratet. Er kam nach Hause und sie hat mir so ein bisschen erzählt, dass er an allem was findet. Ist die Soße ein bisschen zu dünn geraten, hat er seine Bemerkung gemacht. Ich weiß nicht, ob es Kakao ist oder was. Ist sie zu dick geraten, hat er gefragt, hast du heute Schokoladenpudding gekocht? Hat sie gebügelt, hat er gesagt, ach du liebe Zeit, wenn ich bügeln würde wie du, würde ich nie fertig. Und sie sagte, das ging eigentlich vom Moment, wo er heimkam. Menschen, die in sich unglücklich und unzufrieden sind, machen immer andere auch unglücklich. Wie gehen wir damit um, mit unseren Erwartungen? Wie gehen wir mit Menschen um, die uns dauernd kritisieren? Wie gehen wir mit Menschen um, die uns Negatives sagen? Das kann so schnell gehen. Ich denke an Ostern, wir hatten eine Tagung, die war wunderschön, waren einige Leute, neue Leute dabei, das war da im Pfälzerwald in Heilsbach. Und irgendeine Frau sitzt hinter einer Bekannten von mir, die andere Frau war noch nicht lang da. Und als der Vortrag zu Ende war, hat sie zu ihr gesagt, meine Güte, hast du wenig Haare, du scheinst noch jünger zu sein, aber du hast Haare wie alte Frauen, so dünn sind die auf deinem Kopf gesät. Wie ich dann nachher hörte, wer das gesagt hatte, war das eine Frau, die noch weniger Haare hatte als die, der sie es gesagt hatte. Die hat sich wahrscheinlich gefreut, dass noch jemand im Club ist. Aber die Art, wie solche Dinge ausgesprochen werden, sind auch so etwas, wo wir uns im Spiegel begucken. Ich habe eine liebe Freundin, die ich auch wirklich gern mag, mit der ich mich toll austauschen kann, die mir immer wieder sagte, dass sie eine schiefe Nase hatte. Irgendwann habe ich es dann auch gemerkt. Ist da nicht etwas, auf was haben wir uns festgelegt? Der Teenager im einzigen Pickel im Gesicht. An was haben wir uns festgelegt, damit wir uns nicht freuen können an dem, was Gott uns gegeben hat? Ich kann mir nicht mehr als alles andere wünschen, dass wir heute solche Schuhe wegtun, die nichts mehr für uns sind. Dass wir sagen, den Schuh lasse ich mir nicht mehr anziehen. Und das bedeutet, dass sie auch selbst mit sich gut umgehen. Nehmen wir doch heute diese Schuhe aus dem Schuhregal, die lebenslang uns plagen. Manche müssen wir behalten. Wir können Krankheiten nicht aussortieren. Wir müssen sie aushalten und es macht niemandem von uns Spaß. Krankheitsschuhe sind manchmal allerdings auch Besinnungsschuhe, weil wir vorher gar nicht merkten, dass wir nicht krank waren. Krankheiten in meinem Leben haben mich oft zur Besinnung gebracht, um wieder zu wissen, was ist wichtig für mein Leben. Schuhe, ich wünsche mir, dass wir wieder lernen, wenn wir wollen, innerlich Bettschuhe zu tragen. In früheren Zeiten hat man öfter Strümpfe angezogen und wenn es uns richtig kalt ist und mir, ziehe ich im Winter auch mal richtig dicke Socken an, bevor ich ins Bett gehe, einfach um nicht zu frieren. Ich meine mit Bettschuhen, dass wir lernen, auch auszuruhen, dass wir aushalten dürfen, wenn andere nicht gut mit uns umgehen. Und ich habe gemerkt, dass es mir hilft, wenn ich Menschen segne, die mir schwerfallen, dass ich mir so Segensschuhe anziehe. Das bedeutet, dass ich für sie bete, dass ich mich nicht nur ärgere, dass sie so sind, wie sie sind. Und wenn sie hier in der Gemeinde sind, da gibt es bestimmt nur liebe Leute, oder? Wer hat da so gelacht? Warum gibt es die? Weil wir immer noch in der Schule Gottes sind und weil wir immer noch auf der Erde leben. Ein typisches Merkmal auf der Erde, dass noch nicht alles in Ordnung ist. Vielleicht wollte gar keiner in den Himmel kommen, wenn hier nur alles in Ordnung wäre. Und dass wir Vergebensschuhe anziehen. Ich habe jetzt vor kurzem so einen Beziehungskalender gemacht im Umgang miteinander. Und ich habe so gedacht, wir brauchen immer wieder Turnschuhe, um auf den anderen zuzulaufen, um den ersten Schritt zu gehen, obwohl es der andere nicht verdient hat und obwohl ich recht hatte. Dass wir sagen, und ich mache den ersten Schritt, aber nicht als Esel. Ich muss halt machen, sonst macht es keiner. Wenn ich nichts mache, passiert nichts. Nein, das ist die falsche Handlung. Ich gehe den Schritt, weil ich ihn gehen will. Ich will die Vergebungsschuhe Gottes anziehen. Ich will diesen Schritt geben, auch wenn ich recht habe. Ich ziehe die Turnschuhe Gottes an und ich nehme diesen Schritt. Und das heißt nicht, dass ich dann zum anderen sage, ach, es tut mir leid, ich bin zum Unrecht und du hast recht gehabt. Das meinen wir ja manchmal gar nicht. Aber wir können sagen, es betrübt mich, der Durcheinander zwischen dir und mir. Und ich möchte ja einfach, ich möchte auf dich zugehen und in diesen Schritt gehen, weil Jesus mitgeht. Und dann nehmen wir Jesus mit als Schuhverkäufer. Der verkauft uns nämlich die richtigen Schuhe. Der sagt auch, was zu uns passt. Der hilft uns beim Aussuchen. Ich habe nicht mal auf die Uhr geguckt, deshalb weiß ich überhaupt nicht, wann ich aufhören muss oder ob ich noch reden darf oder ob ich allmählich zum Schluss komme. Langsam, so bis zu einer halben Stunde oder? Auf die Heimreise sollen wir gehen. Ja, es gibt noch so viele Sortenschuhe. Es gibt die Sorgenschuhe. Mit denen schlafen wir so oft ein. Wenn es dunkel wird, wachsen die Sorgen so groß, weil es so dunkel ist und wir plötzlich auf die Sorgen konzentriert sind. Und Sie wissen, wie ich auch, dass Sorgen sich nicht lösen durch Sorgen. Die werden eher zu Monstern. Die können uns völlig in die Verzweiflung treiben. Und nicht umsonst sagt eben, heißt es im Petrusbrief von diesem Petrus, all eure Sorge werft auf ihn. Da brauchen wir also die Leichtathletikschuhe. Werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und das ist 1. Petrus 5, Vers 7. Und davor heißt es, euer Widersacher. Interessant, manche meinen, Teufel gibt es nicht. Also ich kann nur sagen, man begegnet ihm auf Schritt und Tritt. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wie er uns verschlinge. Und er geht mit vielen, vielen Dingen um. Er geht mit den Versuchungsschuhen um. Auch nach so einem Vortrag, beziehungsweise ich war in einer fremden Kirche und jemand erkannte mich und die Frau sagte, Ruh, dass du da bist, ich habe ein Problem. Und dann hatten wir ein Problem, ja. Sie hat einen Mann ihres Herzens getroffen und sagt, mit dem würde ich eine Bretterhütte ziehen. Der war in der Kur und der war so süß. Und der hat mir immer die Tür aufgemacht und der hat mir Komplimente gemacht. Mein Mann weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ich sagte, du hast Kinder, oder? Ja, aber die sind schon fast groß. Die kommen damit schon zurecht. Du hast einen Mann. Ja, aber was für einen. Und der ist der Traummann meines Lebens. Ich sagte, wunderbar. Und während wir so miteinander sprachen, habe ich gesagt, du gehst einen Weg, der im Schlamm endet. Der sieht toll aus. aber der ist nicht das Ende. Und dann sagt, und dann habe ich gesagt, du gehörst Gott und hast in deiner Ehe auch versprochen, treu zu sein. Sie sagt, ja, ich war mit dem anderen sogar schon mal im Bett und weißt du, das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich hatte nur ein bisschen ein schlechtes Gewissen hinterher. Und dann habe ich zu ihr gesagt, hör auf. Und dann sagt sie, gönnt Gott mir nicht das kleine Glück. Ist das nicht interessant? Gönnt Gott mir nicht das kleine Glück? Gott weiß, was das an Folgen hat. Ich bin Gott dankbar, dass sie da wieder rausgekommen ist aus diesen scheinbaren, schillernden Schuhen. Das sind Dinge in uns, da ist einer, der wird uns gerne da haben, wo er uns haben will. Und da ist einer, der heute neu um uns wirbt, neu um dein Herz. Und sagt, gib mir dein Herz, gib es mir in meine guten Hände. Gib es mir und vertrau mir. Ich war auf dieser Reise in Amerika auch bei einem Mädchen zu Besuch, die unter ein Auto geraten ist, der Nachbarschaft einer unserer Töchter, und die seitdem Nacken abwärts gelähmt ist. Und ich hatte ein Embryo-Modell dabei, das habe ich heute übrigens auch dabei, und habe ihr das so gezeigt und die Hände gelegt, die nichts mehr fühlen, und habe ihr gesagt, schau mal, so die Hand genommen, es reingelegt. Jesus sagt, niemand darf dich, egal was passiert, aus meiner Hand reißen. Von allen Seiten will er dich beschützen in diesem schweren Zustand. Ich hatte ja auch Schokolade mitgebracht und die lag dann neben ihr und sie konnte sie aber nicht hochheben. Und sie hat dann ihren Papa gerufen und sagte dann, Papa, ich möchte jetzt aber die Schokolade essen. Und er hat gesagt, du musst warten bis zum Abendessen. Und dann hat sie so ihre Mund runterhängen lassen, dass das bis zum Abendessen dauert. Und ich habe gedacht, Gott hat noch mehr für sie. Gott hat auch mehr für dich. Und Gott hat mehr für uns als Schokolade. Da ist einer, der unser Leben zerstören will. Und da ist einer, der sagt, komm zu mir. Mit all deiner Not. Ich kann nicht sagen, dass ihre Not von heute auf morgen geändert wird. Aber ich kann Ihnen eines sagen. Bis heute hat er mich nicht verlassen. In den über 70 Jahren habe ich immer wieder erlebt, dass er da war. Ja, ich war manchmal auch sehr verzweifelt. Ich dachte manchmal auch, ich könnte die Schmerzen, die ich hatte, nicht aushalten. Ich schrie manchmal zu Gott auch in meinen Schmerzschuhen und sagte, Gott, du bist ein Gott, der heilt. Lass es aufhören. Es hat nicht immer alles geklappt, wie ich wollte. Ich schrie zu ihm, als ich zwei Fehlgeburten hatte. Und es waren meine schwersten Geburten, denn ich hätte die Kinder gerne in meine Arme genommen. Ich konnte nicht verstehen, warum Gott ein Kind schafft, um es dann vorher wieder in die Ewigkeit abzurücken. Nein, da waren Schuhe in meinem Leben, die mochte ich absolut nicht. Aber ich musste sie tragen. Aber einer ging mit. Einer geht mit. Ich war am Mittwoch, Dienstag, wann war ich zurück aus Amerika? Diese Woche war ich wieder zurück von dieser Reise. Und bei den Umsteigezeiten hatte mein erstes Flugzeug oft Verspätung. Und um das nächste zu kriegen, musste man wirklich rennen. Und ich bin da gerannt von einem Terminal. Ich weiß nicht, wir landeten bei 1 und es war 29 oder noch höher, wo ich hin musste. Und ich fing an zu rennen. Da gibt es ja so Laufbänder, da rennt man dann auf dem Band und hatte fast keine Luft, musste einen Moment stehen bleiben, weil ich dachte, ob ich es kriege oder nicht, aber ohne Luft passiert gar nichts. Und plötzlich ist eine Frau neben mir hergerannt und hat bei mir gestoppt und hat gesagt, sie wollen wohl zum nächsten Flugzeug. Ich habe gesagt, ja, aber ich glaube, ich schaffe es nicht. Und hat gesagt, wissen Sie was, ich renne jetzt mit Ihnen. Und es war niemand vom Flughafen, es war eine ganz normale Frau. Wir hatten keine Zeit, uns überhaupt noch zu unterhalten. Die rannte einfach neben mir mit. Und es wurde mir so zum Bild, wenn du es nicht mehr schaffst, dann sagt Jesus, wir schaffen das zusammen. Ich renne mit dir. Und so sagt manchmal Gott, du rennst, mir geht die Puste aus, aber ich gehe mit. Ich bin an deiner Seite. Halte durch. Ich helfe dir durch. Ich würde jetzt gern noch mal aushalten, aber ich soll allmählich irgendwie Schluss machen. Aber ich muss Ihnen doch noch erzählen, ich bin ja immer wieder unterwegs nach Afrika. Und ich habe meist einen Löwen dabei, also Handpuppe. Und ich sage, wie dieser Löwe jeden Menschen auf seine Weise versucht anzugreifen an seinem schwächsten Punkt, an dem Punkt seiner Bedürfnisse, wo er schuldig wird, an dem Punkt seiner Krankheit, wo er die Schmerzen nicht aushält, am Punkt seiner Beziehung, wo er sich unterversorgt fühlt, am Punkt seiner Wünsche, wo er Kinder will und keine kriegt oder ein Kind hat, das Not macht. Und ich sage, er versucht es überall. Und nur einer kann ihn bezwingen. Und dann lege ich meist so den Löwenkopf da, hängt da runter und dann lege ich die Bibel drauf. Und sage, das ist der, der ihn besiegt hat. Und ich wünsche mir, dass ich Jesus finden ganz neu als Verbündeten. Bevor ich in ein Flugzeug steige, sage ich immer, Herr, schick mir einen Fisch an die Leine, der sich neben mich setzt. Frau oder Mann, den ich heute angeln kann. Die lassen sich aber nicht alle angeln, aber zumindest wissen sie, dass Gott ihnen auf der Spur ist, egal, wie sie davongekommen sind an diesem Tag. Und ich wünsche mir, dass wir Mutmacher werden für andere und ihnen sagen können, da ist ein Gott, der dir hindurch hilft. Und das wünsche ich uns allen. Schuhe, es fängt gleich mit Sorgen an. Mit Sinnlosigkeit, das fünfte Mal das Kind gewickelt, man fragt sich ja, in was für einem Beruf bin ich eigentlich? Schreien, Kinder wickeln, stillen, kochen, schreien, Kinder wickeln. Vielleicht mal putzen, kaputt ins Bett sinken, schlafen wollen, andere Verpflichtungen, verheiratet sein, stillen, schreien, Kinder wickeln. Und man fragt sich, wo bin ich gelandet? Mein größter Wunsch, Kinder zu haben. Schreien, wickeln, kochen. Und wo ich sagen darf, jawohl, das sind im Moment meine Schuhe. Und dazwischen darf ich ein bisschen heulen und dann wieder Kinder wickeln und sagen, Gott, und du bist bei mir. Und ich glaube, dass wir da jetzt neu anfangen sollen, die Sorgen auf Jesus werfen. Leben macht Sinn, wenn ich mich mit Gottes Liebe neu füllen lasse. Und wenn Sie verheiratet sind, gehen Sie heim, dann nehmen Sie den mal gerade in Ihre Arme und küssen Sie ihn. Der sagt, auf was für einen Vortrag warst du heute Morgen? Oder Sie sagen ihm was Liebes und vielleicht sind Sie Single und dann gehen Sie, bevor Sie nach Hause kommen, eine schöne Pizzeria und stellen Sie sich vor, dass Jesus Sie eingeladen hat und sagt, Kind, gönn dir was, freu dich drüber. Aber geh jetzt nicht einkaufen, das ist zu gefährlich, dass du das Falsche findest. Dieses mit S, Schuhe, Gottes Schuhe anziehen lassen. Und Schuhe geht mit C weiter, Karat für den Diamanten. Der wird ja in Karat gemessen. Ich glaube, das habe ich Ihnen schon mal erzählt. Karat steht für Gewicht. Also heute Abend flugs auf die Waage und schauen Sie nach, wie viel Karat Sie haben. Edelsteingewicht. Und dann kommt ja dieses H für Herr, dieser Gott, der neu in unser Ohr flüstern will. Du bist mir so wertvoll. Und dann Danke sagen. Vielleicht sind Sie bei Schuhe schon auch bei U. Dazu gehöre ich zu denen, die Uhu sind, kennen Sie, ne? Unter 100. Also noch bin ich noch nicht so weit gekommen, aber ich bin noch Uhu, noch bin ich unter 100. Aber dankbar sein. dass Sie so lange schon leben. Zählen Sie nicht oder zählen Sie getrost Ihre Falten und sagen Sie sich, ohne Falten wäre ich gar nicht so alt geworden. Also auch Falten haben was an sich, die uns sagen, Gott hat dir schon ein Leben geschenkt. Und jetzt könnte man immer weitermachen, aber das letzte Buchstabe bei Schuhe ist E. Und da gehen Sie immer wieder dran. Erinnern Sie sich an Teile von heute. Erinnern Sie sich daran und fragen Sie sich immer wieder, welche Schuhe habe ich angezogen? Und bevor Sie schlafen gehen, geben Sie die Schuhe in die Reinigung. Lassen Sie diesen Dreck und Matsch mit den Schuhen richtig schwer werden. Nicht an Ihren Füßen. Gehen Sie auf keinen Fall damit ins Bett. Gehen Sie mit Ihren Feinden nicht schlafen, sage ich manchmal. Liefern Sie sie an Gott aus. Die Sorgen, die Traurigkeit, den Schmerz, die Schuld. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, so oft in meinem Leben hast du durchgeholfen. Wo ich am Ende war, du warst es nicht. Manchmal konnte ich dich nicht fühlen. Du warst trotzdem da. Im Nachhinein habe ich es oft gewusst. Du warst da, sonst wäre ich nicht mehr da. Du kennst den Schmerz, den jeder von uns auf irgendeine Weise mit sich trägt. Traurigkeit und Enttäuschungen. Du kennst alles. Du kennst uns durch und durch. Und du lädst uns heute ein in dein wunderbares Schuhgeschäft. Und dann willst du uns beraten. Und ich weiß, Herr, ich weiß, was du zu jeder dieser Frauen sagen würdest. Komm, ich probiere dir die Königsschuhe an. Wie bei Aschenputtel. Steh auf, lass dir die Schuhe Gottes anziehen. Herr, mach's uns bewusst bei allem, in was wir geraten, dass du mitgehst und dass du sagst, trag meine Schuhe, dann wird's gut. Ich danke dir. Amen. Und jetzt würde ich gerne jede Frau zur Schuhanprobe schicken, aber ihre Schuhe sind, glaube ich, alle zu klein, die sie heute Morgen bekommen haben, neben ihrem Teller, oder? Die gehäkelten. Das Probieren war gar nicht erst. Ich finde es ganz super, dass die Nina 62 Schuhe gehäkelt hat. Super, super. Und wenn Sie den Schuh nun an irgendeinem Schlüssel hängen haben und sehen ihn wieder, dann fragen Sie sich immer wieder, habe ich heute die richtigen Schuhe angezogen oder welche sollte ich ausziehen und Gott abliefern oder in die Reinigung geben? Ich habe noch ein paar Bücher vorzustellen, Nina, dann bin ich fertig. Ist das okay? Du bist mein Bewacher, gell? Okay. Spuren des Glücks ist eins der Bücher, das in der letzten Zeit entstanden ist. Und man kann sich erst das selbst durchlesen und dann kann man es ganz gut verschenken. Das sind einfach Gedanken drin. Gedanken, Erinnerungen können heilsam sein oder zerstören. Wie schön war es damals, sollten wir in liebenden Herzen bewahren. Welch einen furchtbaren Streit hatten wir, dürfen wir im Blick auf das gute Ende liebevoll vergessen. Das Gute aufbewahren wie in einem Schatzkistlein, das Schlechte aussortieren und ans Kreuz geben zur Entsorgung. Dann gibt es einen Kalender fürs neue Jahr, der heißt Behütet durch den Tag mit lauter Hüten, behütet, also jeder Monat hat einen Hut, da kann man sich dann mal gucken. Und hinten auf der Rückseite steht immer eine kurze Andacht dazu, zum Überlegen und Behalten. Wunder machen keinen Lärm, Erlebnisse aus meinem Leben Erlebnisse mit Gott und Staunen über Gott, wie ich mit 60 Jahren plötzlich in Kamerun war und dort eine Arbeit begonnen habe. Und ich kann nur sagen, das ist für mich wie ein Lebensroman. Denn mit 14 wollte ich nach Kamerun und mit 60 war ich das erste Mal dort. Und ich kann nur staunen über Gott. Viele Erlebnisse von dort. Und ich muss jetzt versuchen, nicht weiterzumachen, sonst werde ich nicht fertig. Weil da so viele schöne Erlebnisse sind. Aber eine Ermutigung noch kurz in diesem Kamerun-Buch, als ich auf einer meiner Heimreisen war, kam in dem Flughafen in Yaoundé, kam dann eine junge Frau auch rein, eine blond und mit dem Zopf und so fröhlich. Und ich habe gedacht, das ist bestimmt eine Missionarin, die auf Heimaturlaub geht. Da hat mit allen so freundlich gelacht, saß aber dann irgendwo und ich wollte da auch nicht die Frau belästigen. Aber dann beim Durchgehen und Checken der Koffer war ich plötzlich gerade hinter ihr dran und dachte ich, jetzt spreche ich sie doch an. Na, wie gesagt, Sie haben so ein wundervolles Lächeln. Da haben Sie bestimmt einen Grund dafür. Jetzt wollte ich natürlich hören, was ich hören wollte. Aber was sagte die nette Dame? Ich weiß schon, nur dass Sie nicht denken, ich bin nicht fromm. Bumm. Und dann sagte sie, ich lächle einfach aus Egoismus. Wer nämlich andere anlächelt, bekommt in der Regel ein Lächeln zurück. Basta. Damit hatte ich es dann gehabt. Dann habe ich gedacht, es wäre doch schön, wenn Christen auch wieder lächeln würden, oder? Also, nur Mut beim Lächeln. Das tut gut und ist purer Egoismus. Also seien Sie wieder egoistisch. Gottes Segen. Alles segnen, was Ihnen auf dem Heimweg in die Quere kommt, das ist so befreiend. Auch Ihre schwierigen Kinder, auch die verlorenen Kinder, Freunde, fangen Sie an zu segnen. Das ist etwas, wo Gott uns die falschen Schuhe auszieht. Gottes Segen für Ihren Mann. Und falls Sie keinen haben, danken Sie Gott auch dafür. Schwer ist es, wenn Sie ihn verloren haben. Dann möge Gott Sie mit Trost beschenken. Und allen Singles wünsche ich, dass Gott Ihr Herz stillt. Gott segne Sie. Amen.
Du hast gar nichts gesagt. Ach, das musst du noch sagen.
Also gut, ich habe es eben gesucht und gedacht. Meine liebe Freundin sitzt nämlich hier. Die ist auch mein, die fährt mich auf wunderbare Weise so 20.000 Kilometer im Jahr. Das ist wirklich ein riesiges Geschenk. Danke, Elli. Und die richtet auch die Bücher, die ist nachher am Büchertisch. Und das ist dieses kleine Embryo-Modell, von dem ich vorhin gesprochen habe, 10 bis 12 Wochen alt. So groß waren auch sie damals. Und Gott hat sie wunderbar bis heute gesegnet und bewahrt. Das gibt es übrigens am Büchertisch für 1 Euro. Ich wünschte mir es in die Hände aller Teenager und auch Kleinkinder. Die spielen oft gern dann mit den Barbie-Puppen als Baby. Und ich wünsche mir, dass die Kinder auch schon wissen, so klein war ich damals, dass es sich in ihrem Kopf einprägt. Eine Ansage noch, die vielleicht später hier in der Gemeinde aufgehängt werden kann. Wir haben Freunde, die in Ludwigshafen im Oktober ein Eheseminar machen an 3 Abenden. Und ich glaube, das wird richtig gut. Wer da Freude hat, teilzunehmen, ich schicke euch da. Das schicke ich zu. Danke.
Also.